Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über die Herausforderungen, die die Weihnachtszeit mit sich bringt, sprechen. Und wenn du dich fragst, wie du mit den kulinarischen Verlockungen und familiären Triggern in dieser Zeit umgehen und eine Zunahme vermeiden kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema, das mir in meiner Arbeit auch immer wieder begegnet in Form von Fragen meiner Teilnehmer, aber auch bei Instagram bekomme ich immer viele Nachrichten und Bitten um Ratschläge für die Weihnachtszeit, die ja für viele von uns die schönste Zeit des Jahres ist, aber für viele von uns auch gleichzeitig eine sehr herausfordernde Zeit ist. Genau, also ich freue mich gleich mit dir über dieses Thema zu sprechen und dir ein paar, wie ich finde, wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben, wie du sowohl mit den süßen und deftigen Verlockungen umgehen kannst, als auch mit den Herausforderungen, die die Familie mit sich bringt zu dieser Zeit, gerade die Herkunftsfamilie. Bevor es aber gleich losgeht, habe ich noch, das ist mein persönliches Weihnachtsgeschenk an euch, vorträglich, einen neuen Workshop konzipiert. Und das ist, und ich habe immer noch keinen Trommelwirbel. Wie viele Folgen haben wir schon? Über 300. Und ich wollte immer so einen Trommelwirbel haben und habe immer noch keinen. Naja, jetzt gibt es ja KI, fällt mir gerade ein. Das schreibe ich mir jetzt, glaube ich, mal auf die To-Do, dass ich diesen Trommelwirbel endlich mal einführe. Naja, heute stellt ihr ihn euch einfach vor. Los geht's, Trommelwirbel. Und jetzt, mein neuer Workshop heißt Wunderworkshop. Ja, und was ist der Wunderworkshop? Wie der Name schon sagt, geschehen in diesem Workshop Wunder, denn wir üben gemeinsam das Manifestieren in diesem Workshop. Der volle Name des Workshops ist Wunderworkshop, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Und der Titel verrät auch schon genau, was wir in diesem Workshop machen, nämlich wir manifestieren gemeinsam dein Wunschgewicht und resetten sozusagen dein Unterbewusstsein und richten es neu auf, so dass es dir einfacher fallen wird, dein Ziel zu erreichen. Du lernst in diesem Workshop, wie du Abnehmblockaden auflöst. Wir machen zusammen eine wirklich ganz tolle transformierende Visualisierungsübung, die beim Manifestieren hilft. Und natürlich, wie immer, steht auch die Selbstliebe ganz hoch im Kurs. Und ich kann dir versichern, dass du dir selbst in diesem Workshop ein großes Stück auch näher kommen wirst. Und ich würde mich natürlich mega, mega, mega freuen, wenn du live mit dabei bist. Der Workshop findet am 29.12. um 10 Uhr morgens statt. Und ich gehe wie immer auch in diesem Workshop am Ende live auf eure Fragen ein. Also lohnt es sich wie immer live mit dabei zu sein, auch gerade wenn wir zusammen die Visualisierungsübungen machen. Das ist immer eine ganz andere Energie und Kraft, die dahinter steckt, wenn da ganz viele Menschen mitmachen, zur gleichen Zeit meditieren sozusagen. Und genau deswegen lohnt es sich live mit dabei zu sein, aber wie immer bekommst du auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Wenn du um 10 Uhr nicht mit live dabei sein kannst, dann melde dich trotzdem gerne unverbindlich und natürlich kostenfrei an. Und dann bekommst du diese Aufzeichnung immer ganz automatisch zugeschickt. Genau, und anmelden kannst du dich unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in den Shownotes oder du kommst mich bei Instagram besuchen. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching und auch dort manifestieren wir jeden Tag in Daily Shine Fitnessstudio in meiner Story. Also lohnt es sich auch da vorbeizuschauen, um bis zum 29. Dezember schon mal kräftig das Manifestieren zu üben und weiter vertiefen. Tun wir es dann gemeinsam im Wunderworkshop. Und ich freue mich schon mega drauf und ich bin auch schon mega gespannt, was du zu diesem Workshop sagen wirst. Ja, aber jetzt starten wir mit dem Thema dieser Folge. Wie schon im Intro gesagt, ist die Weihnachtszeit für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres, für andere jedoch auch eine Phase voller Herausforderungen, besonders wenn es darum geht, nicht zuzunehmen. Überall um uns herum Verlockung, leckere selbstgebackene Plätzchen, gebrannte Mandeln, Zuckeräpfel, saftige Stollen, Lebkuchen und ja, nicht zu vergessen die Schokoladenmänner. Und das sind nur die süßen Versuchungen. Aber auch deftige, kalorienreiche Speisen machen es uns schwer, unseren neuen etablierten gesunden Essgewohnheiten treu zu bleiben. Aber die Weihnachtszeit, die ist nicht nur von kulinarischen Genüssen geprägt, das ist auch die Zeit der Familienfeiern, die eben auch oft mit emotionalen Triggern einhergehen. Und diese Trigger können Rückfälle in alte Verhaltensmuster sowie emotionales Essen und Essanfälle fördern. So sehr wir unsere Familie auch lieben, so können Zusammenkünfte mit unseren Eltern oder auch Großeltern auch sehr, ja, belastend sein emotional. Und die Gespräche, die sind nicht selten geprägt von ja, Bodyshaming, Streit, Grenzüberschreitungen, Vorwürfen und Schuldgefühlen. Familiäre Dynamiken sind oft tief verwurzelt und können eine der größten Herausforderungen für persönliches Wachstum darstellen. Ich könnte wetten, dass selbst ein Mönch inmitten seiner Familie Schwierigkeiten hat, alte Muster und Dynamiken hinter sich zu lassen. Und deshalb möchte ich dir in dieser Folge ein paar Impulse und Strategien an die Hand geben, die dir helfen sollen, sowohl mit den kalorienreichen Versuchungen als auch mit emotionalen Herausforderungen im Umgang mit deiner Familie umzugehen. Okay, dann lass uns mal mit den kalorienreichen Versuchungen starten. Der erste Schritt ist, dir bewusst zu machen, dass du auf nichts verzichten musst. Du musst nicht verzichten. Niemand zwingt dich dazu. Du könntest theoretisch all die Leckereien im Übermaß verschlingen. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist eher, willst du das? Willst du das wirklich? Mach dir noch einmal ganz klar bewusst, was du dir wirklich von Herzen wünschst. Was würdest du dir vom Weihnachtsmann zu Weihnachten wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Plätzchen oder dich wohl in deinem Körper zu fühlen und ein Leben zu führen, das frei von ständigen Gedankenkreisen über Essen und deine Figur ist? Geh jetzt mal kurz in dich und überleg dir, was du dir wirklich wünschen würdest, wenn du einen Wunsch frei hättest. Und sehr wahrscheinlich lautet deine Antwort, dass du dir wünschst, dich wohl in deinem Körper und mit deinem Essverhalten zu fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann mach dir bewusst, dass du aus diesem Grund auf nichts verzichten musst, sondern aus Selbstliebe verzichten willst. Und damit dir das über die Weihnachtszeit auch konstant im Bewusstsein bleibt, solltest du als erstes auf deine Wortwahl achten. Achte sowohl auf die Worte, die du laut aussprichst, als auch auf die, die du zu dir selbst sagst. Solange du Dinge sagst wie, ich muss abnehmen, ich muss auf alles verzichten, ich muss mich disziplinieren oder ich darf das jetzt nicht essen, ich darf nicht schwach sein und so weiter, wird sich das auch genau so anfühlen, nämlich wie eine strenge Regel zur Selbstbestrafung. Deine Gefühle entstehen aus deinen Gedanken und deine Gedanken setzen sich aus Worten zusammen. Und Worte wie müssen oder nicht dürfen lösen Gefühle von Frustration, Demotivation und Angst, wie zum Beispiel FOMO, die Angst, was zu verpassen, aus. Und deine Gefühle beeinflussen wiederum dein Verhalten, um nicht zu sagen, dass nicht so sehr dein Verhalten steuert wie deine Gefühle. Die durch den Gedanken, etwas zu müssen, ausgelösten Gefühle zeigen sich dann auf der Verhaltensebene oft in großen Widerständen, Rebellion, Resignation oder Schwarz-Weiß-Denken. Deshalb ist mein erster Tipp, ersetze das Wort müssen oder auch dürfen mit dem Wort wollen. Statt zu sagen, ich muss auf selbstgemachte Plätzchen verzichten, um abzunehmen, sag dir stattdessen, ich will auf selbstgemachte Plätzchen verzichten, denn ich wünsche mir, mich wohl in meinem Körper zu fühlen. Lass deine Sprache das ausdrücken, was du dir wirklich wünschst. Deine Energie fließt immer dorthin, wo du deinen Fokus drauf setzt. Deshalb ist es wichtig, dass du dich auf das konzentrierst, was du erreichen möchtest und nicht auf das, was du hinter dir lassen willst. Karin Kuschick hat hier so einen schönen Spruch kreiert, in den ich immer gerne zitiere. Wollen ist wie müssen, nur freiwillig. Wollen ist wie müssen, nur freiwillig. Was dir auch noch helfen kann, dich auf das zu fokussieren, was du dir wirklich wünschst, sind positive Affirmationen. Mein Vorschlag wäre eine Affirmation wie zum Beispiel, das lässt mich dieses Jahr alles kalt, denn nichts schmeckt so gut wie mein körperliches Wohlbefinden. Kreiere dir aber auch gerne deine eigene Affirmation oder schau für Inspiration auch gerne täglich in meiner Story unter julia-scheincoaching bei Instagram vorbei. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt, der theoretisch so heißen könnte wie der erste. Du musst auf nichts verzichten. Denn du musst tatsächlich nicht auf alles verzichten, weil in Maßen kannst du natürlich all die Leckereien auch genießen. Deshalb nenne ich den zweiten Schritt, befreie dich von Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nicht nur ein Entweder-Oder, sondern auch ein Und. Du kannst auch abnehmen und süße Leckereien genießen. Du musst die Weihnachtszeit also nicht nur mit Karotten oder Salat verbringen, wenn du abnehmen möchtest. Weil es ist nicht so, dass du nicht abnehmen kannst, wenn du hin und wieder ein paar Plätzchen oder ein leckeres Festmahl zu dir nimmst. In Maßen kannst du alles essen, worauf du Lust hast. Solange es deinen Kalorienbedarf nicht überschreitet, musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich würde dir sogar empfehlen, in dieser Zeit regelmäßig ein paar Leckereien mit einzuplanen, damit eben nicht das Gefühl aufkommt, dass du etwas verpasst. Und auch, um dich vor Schwarz-Weiß-Denken zu schützen. Denn oft ist es so, dass wir viel zu streng mit uns sind und diesen Druck dann dauerhaft nicht standhalten können und ja, dann doch mal naschen. Und weil wir uns dann nicht an unseren strengen Diätplan gehalten haben, dann denken wir, weil wir jetzt gerade ein bisschen was genascht haben, jetzt ist auch schon egal. Und dann konsumieren wir alles im Übermaß. Mit welchem Resultat? Natürlich mit dem Resultat, dass wir dadurch natürlich unser Ergebnis ruinieren zum einen, weil natürlich macht es einen Unterschied, ob du drei Plätzchen isst oder gleich die ganze Schachtel. Und weil du schon die ganze Schachtel gegessen hast, dann noch den Lebkuchen verputzt, weil es anscheinend ja jetzt eben auch schon egal ist. Es ist eben nicht egal. Aber wenn wir die ganze Zeit so streng mit uns sind und auf alles verzichten, dann überkommt es uns eben oft und wir haben das Gefühl, alles aufholen zu müssen. Und das ruiniert nicht nur das Ergebnis, sondern auch deinen Glauben an dich selbst. Weil danach fühlst du dich mit Sicherheit wieder wie ein undisziplinierter Versager und schuldig und zweifelst an deiner Fähigkeit, überhaupt irgendwann einmal wirklich abnehmen zu können. Und damit machst du dir also nicht nur dein gegenwärtiges Ergebnis kaputt, sondern riskierst auch, die Motivation für die Zukunft zu verlieren. Und Achtung, auch eine Warnung, die ich an der Stelle auch noch aussprechen möchte. Ein großer Fehler ist, den ich bei ganz vielen Menschen auch in dieser Zeit beobachte und der auch Ausdruck des Schwarz-Weiß-Denkens ist, dass viele Menschen denken, über die Festtage will ich mir nichts verbieten, da will ich mich nicht einschränken. Das kompensiere ich dann nach den Festtagen mit einer Diät. Und so fängt für viele das neue Jahr schon irgendwo schrecklich an. Nicht nur ist im Januar dann der Weihnachtszauber mit all den schönen Lichtern und den Dekorationen verschwunden, was das Leben ohnehin schon etwas dunkler erscheinen lässt, sondern wir machen es uns selbst auch noch dunkler. Wir kasteien uns und vermeiden vielleicht sogar Treffen mit Freunden, weil wir uns an einen strikten Diätplan halten, den wir dann in den meisten Fällen sowieso nicht lange durchhalten. Und schon befinden wir uns dann wieder im Teufelskreis aus Selbstvorwürfen, Hoffnungslosigkeit und Demotivation. Statt also in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, denk lieber bunt. Und plan dir einige von den Sachen, die du sehr gerne magst und die du mit der Weihnachtszeit in Verbindung bringst, bewusst ein und genieße diese dann auch ganz bewusst, ohne schlechtes Gewissen. Und das ist auch schon der nächste Schritt, Schritt 3. Lerne das Essen bewusst zu genießen. Wenn du schon so süße Leckereien zu dir nimmst, dann solltest du die doch auch wirklich genießen. Und das kannst du eben nicht, wenn du dir alles verbietest und dann trotz deines Verbotes mal nascht, weil dann ist nämlich garantiert dein schlechtes Gewissen dein ständiger Begleiter. Was dann dazu führt, dass du das Essen selbst wirklich nicht genießen kannst. Und überleg mal, warum willst du Plätzchen oder Lebkuchen überhaupt essen? Was treibt dich an, diese Dinge zu dir zu nehmen? Hunger? Wohl kaum. Niemand isst Süßkram, wenn er wirklich körperlichen Hunger verspürt. Dann gelüstet es uns eher nach anderen Dingen, die auch wirklich sättigen. Plätzchen, Lebkuchen, Zimtsterne und Co. sind Genussmittel. Wir essen sie, um Genuss zu erleben. Mit einem schlechten Gewissen machst du dir also den eigentlichen Zweck des Genusses kaputt. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Wenn du dir in Maßen einige Dinge bewusst mit eingeplant hast, dann kannst du sie auch bewusst genießen. Und das ist auch sowieso das Schöne an Maßhalten. Wir genießen immer das, was uns nicht im Überfluss zur Verfügung steht, weil wir es viel mehr zu schätzen wissen. Ich kann dir garantieren, dass 2 Zimtsterne so viel besser schmecken als 20. So wie du auch deinen Urlaub genießt, weil du die Freizeit zu schätzen weißt. Glaub mir, auch wenn sich das oft anders anfühlt, I know, aber hättest du immer frei, wäre es nichts Besonderes und du würdest diese Zeit niemals so genießen wie einen wohlverdienten Urlaub. Maßhalten fördert also unser Genussempfinden. Und ein weiteres magisches Wundermittel, das dein Genusserleben auch garantiert weiter verstärken wird, ist Dankbarkeit. Nicht umsonst ist es in vielen Ländern dieser Welt eine jahrtausendalte Tradition, vor dem Essen Dankesgebete zu sprechen. Leider wird diese Tradition angesichts des, rasanten Lebenstempo im 21. Jahrhundert von den meisten Menschen nicht wirklich mehr verfolgt. Leider nehmen wir uns, wenn überhaupt, nur selten die Zeit, uns dankbar dafür zu zeigen, dass wir zum Beispiel nicht hungern müssen. Wir nehmen uns auch nicht die Zeit, über all die Menschen nachzudenken, die etwas dazu beigetragen haben, dass wir jetzt etwas zu essen vor der Nase haben. Wir nehmen uns auch nicht die Zeit, ihnen zu danken oder der Natur zu danken, denn Nahrung ist ein Geschenk der Natur. Wir hätten nichts zu essen, wenn uns die Natur nicht den Boden, die Nährstoffe und das Wasser bereit halten würde, um Nahrung zu produzieren. Also wenn du das nächste Mal etwas isst, dann danke doch einmal laut oder in Gedanken der Natur und all den Menschen, die dazu beigetragen haben, dass du gerade dieses leckere Essen genießen darfst. Und eine weitere Möglichkeit, die Magie der Dankbarkeit beim Essen und Trinken direkt zu erleben, ist das bewusste Schmecken. Wenn du wirklich genießt und die Aromen wahrnimmst, drückst du deine Wertschätzung und damit deine Dankbarkeit aus. Probier es einfach gerne mal aus. Konzentrier dich bei der nächsten Mahlzeit ganz auf den Geschmack des Essens oder des Getränks in deinem Mund, bevor du es herunterschluckst. Und dann wirst du feststellen, wie die Aromen viel intensiver werden. Deine Konzentration und Dankbarkeit lassen den Geschmack viel stärker werden. Und das Tolle ist, wenn du das Essen wirklich bewusst genießt und jeden Bissen wirklich schmeckst, dann wirst du gar nicht mehr so viel von diesem Essen brauchen, weil anders als wenn du das einfach nur alles unbewusst verschlingst und runterschluckst, wirst du, wenn du bewusst isst, auch psychisch gesättigt. Also bevor du heute etwas isst oder trinkst, probier das einfach mal aus. Nimm dir einen Moment Zeit, um wirklich wahrzunehmen, was du gleich zu dir nimmst. Halte kurz inne und sage in Gedanken, laut oder leise, Danke. Und dann wirst du sehen, dass du gar keine 20 Zimtsterne brauchst, um Glücksgefühle zu erleben. Und der letzte Schritt, der gleichzeitig auch die Überleitung zum Umgang mit emotionalen Triggern, ausgelöst durch unsere Familien ist, ist, übe dich in Abgrenzung, wenn es ums Essen geht. Nicht nur zu dieser Zeit, aber besonders zu dieser Zeit, werden dich die Menschen in deinem Umfeld oft versuchen, zum Essen zu überreden. Deine Mama wird dich auffordern, einen Nachschlag zu nehmen. Schließlich hat sie sich ja so viel Mühe gegeben bei der Zubereitung. Deine Freundin wird dich überreden wollen, auf dem Weihnachtsmarkt einen Zuckerapfel oder gebrannte Mandeln zu essen oder einen Glühwein zu trinken. Und deine Oma, die wird dir selbstgemachte Plätzchen aufschwatzen und deine Arbeitskollegin wird frisch gebackenen Stollen mit ins Büro bringen, von dem du unbedingt probieren musst. Und es ist ja schwer genug, im Stillen gute Entscheidungen in seinem besten Sinne zu fällen. Aber noch schwerer wird's, wenn wir von anderen überredet werden. Zum einen, weil wir ja eigentlich auch gerne naschen würden und zum anderen aber, weil es uns auch schwerfällt, etwas abzulehnen, weil wir unser Gegenüber nicht enttäuschen wollen. Und deswegen habe ich hier 3 Tipps, wie du mit diesen Situationen umgehen kannst. Tipp Nummer 1, stell deine Bedürfnisse über die deines Gegenübers. Mach dir mal ganz klar bewusst, dass die meisten Menschen dich nicht zum Essen überreden, weil du ihnen so wichtig bist, sondern weil sie sich selbst besser fühlen, wenn sie sich nicht alleine ungesund ernähren. Mach dir bewusst, dass dein Nein-Danke kein Zeichen von Egoismus ist, sondern dass die permanenten Aufforderungen deines Gegenübers vielmehr ein Ausdruck seines Egoismus sind. Nach dem Motto, wenn es alle machen, dann ist es ja weniger schlimm, versuchen diese Menschen, dich dazu zu bringen, ihre eigenen Entscheidungen zu rechtfertigen. Also sie suchen oft nach Bestätigung für ihr eigenes Verhalten und wenn du mitmachst, dann fühlen sie sich weniger schuldig. Indem du deine eigenen Bedürfnisse an erste Stelle setzt, setzt du ein Zeichen für Selbstachtung und setzt gesunde Grenzen. Und das Tolle ist, wenn du dir selbst treu bleibst und deine Entscheidungen bewusst triffst, gibst du anderen auch die Möglichkeit, ebenfalls über ihre eigenen Entscheidungen zu reflektieren. Also das kann nicht nur dir helfen, sondern auch die Menschen um dich herum inspirieren, gesündere Entscheidungen für sich zu treffen. Tipp 2 ist, kommuniziere deine Bedürfnisse im nahestehenden Umfeld. Gerade wenn es sich um nahestehende Personen handelt, ist es wichtig, dass du sie über die Beweggründe deines veränderten Verhaltens aufklärst. Stell sie nicht einfach vor vollendete Tatsachen, sondern erkläre ihnen, warum es für dich so wichtig ist, etwas zu verändern und bitte sie, dich auf diesem Weg zu unterstützen. Tipp Nummer 3. Bereite eine Antwort vor, die keinen Raum für Diskussionen lässt. Oft fällt es uns nämlich super schwer, spontan die richtigen Worte zu finden, insbesondere wenn wir uns unter Druck gesetzt oder emotional betroffen fühlen. Deshalb ist es mega hilfreich, dir schon ein paar Sätze zu überlegen, die dir helfen werden, dich abzugrenzen und bei deinen eigenen Entscheidungen zu bleiben. Also nimm dir heute am besten ein paar Minuten Zeit und denk über Situationen nach, die du jedes Jahr aufs Neue erlebst, in denen es dir schwerfällt, bei dir zu bleiben, und formuliere dann ein paar passende Antworten. Hier ein paar Beispiele zur Inspiration. Mama, der Stollen, der sieht fantastisch aus und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du ihn extra für mich gemacht hast. Ich möchte dich auch nicht enttäuschen, weil ich weiß, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Gleichzeitig möchte ich mich selbst aber auch nicht enttäuschen, indem ich ihn dir zuliebe esse. Weil, wie du weißt, leide ich sehr unter meinem Gewicht und ich möchte momentan meinen Fokus auf eine gesunde Ernährung richten. Ich wäre dir also sehr dankbar, wenn du mich dabei unterstützen könntest. Also keine Angst, die müssen nicht immer so lang sein, diese Antwortstrategien, aber das war jetzt nur mal ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel wäre, nein, danke, im Moment möchte ich weder Alkohol noch Süßigkeiten essen. Das soll dich aber nicht davon abhalten, es zu genießen. Oder ein einfacher Satz, der keinen Raum für Diskussionen lässt. Nein, danke, ich vertrage dieses Essen im Moment nicht. Ich fühle mich danach immer schlecht. Wenn du schon lange unter deinem Gewicht leidest, dann weißt du, dass das nicht gelogen ist. Du würdest dich nach dem Essen physisch und auch psychisch schlecht fühlen. Und wo wir gerade bei der Familie schon sind, kommen wir nun zu den Tipps im Umgang mit emotionalen Triggern innerhalb der Familie. Wie ich schon zu Beginn der Folge erwähnt habe, ist es völlig normal, dass wir uns einerseits auf unsere Familie und die gemeinsame Zeit freuen, diese Aufeinandertreffen andererseits jedoch viele emotionale Herausforderungen mit sich bringen. Obwohl wir älter geworden sind und viel über uns selbst gelernt haben, viel an uns gearbeitet haben und uns außerhalb unserer Herkunftsfamilie in vielen Bereichen auch geschafft haben zu verändern, werden wir in familiären Zusammenkünften oft mit den alten Dynamiken konfrontiert, die uns in gewohnte Verhaltensmuster zurückfallen lassen. Aber warum ist das so? Wie du bestimmt weißt, wenn du diesen Podcast öfters hörst, schlummert in jedem von uns ein verletztes inneres Kind. Egal wie sehr unsere Eltern sich auch angestrengt haben mögen und wie gut sie es mit uns gemeint haben, konnten sie nicht alles perfekt machen bzw. nicht vermeiden, dass bestimmte Verhaltensweisen oder auch Aussagen von ihnen, von uns als Kind auf eine bestimmte Weise interpretiert worden sind, die uns mit Verletzungen zurückgelassen haben. Kinder beziehen bis zu einem gewissen Alter alles, was passiert, auf sich. Sie können gar nicht anders, denn es fehlt ihnen die Erfahrung, die Dinge in Relation zu setzen. Wenn die Mutter beispielsweise auf der Arbeit gerade viel Stress erlebt und mit den vielen Aufgaben, die das Muttersein mit sich bringt, sich gerade total überfordert fühlt und aus diesem Grund gereizt auf das zum Beispiel Nörgeln des Kindes reagiert, kann ein Kind nicht denken, oh, die Mama, die hat wohl gerade viel Stress. Stattdessen denkt es, etwas ist mit mir nicht in Ordnung oder ich bin nicht liebenswert. Und so können schon Kleinigkeiten ausreichen, damit ein Kind sich nicht ausreichend geliebt fühlt. Und genau aus diesem Grund tragen wir alle Wunden aus unserer Kindheit mit uns herum, die einen größere, die anderen kleinere. Aber ein paar alte Wunden stecken in jedem von uns. Wenn uns dann Ähnliches widerfährt im Erwachsenenalter, also wenn wir durch die Verhaltensweisen von anderen Menschen, nicht nur unseren Eltern, sondern auch Partnern, Kindern, Arbeitskollegen und Freunden, aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, nicht ausreichend geliebt zu werden, werden diese Wunden wieder aufgerissen. Und wir reagieren in solchen Situationen meist überdimensional emotional. Und immer, wenn wir auf etwas sehr stark emotional oder objektiv betrachtet, vielleicht sogar übertrieben reagieren, können wir davon ausgehen, dass gerade eine alte Wunde aufgerissen wurde. Je nachdem, wie intensiv wir uns mit uns selbst im Erwachsenenalter auseinandergesetzt haben und gelernt haben, unsere Reaktionen zu reflektieren, können wir lernen, diese Wunden zu heilen. Und oft gelingt uns das, wie gesagt, auch im Umgang mit den meisten Menschen sehr gut. Aber wenn wir jetzt auf die ursprünglichen, in Anführungsstrichen, Täter treffen, ich nenne sie jetzt so, auch wenn die meisten Eltern oder Großeltern niemals absichtlich diese Rolle eingenommen haben, fällt es oft extrem schwer, sich nicht getriggert zu fühlen. Weil sie sind eben diejenigen, die uns bewusst oder unbewusst diese Wunden zugefügt haben. Besonders herausfordernd wird es, wenn diese Familienmitglieder, anders als wir selbst, nicht an sich gearbeitet haben und sich weiterhin weitgehend unreflektiert verhalten, uns also heute noch so behandeln wie damals. Dann triffst du bei Familientreffen nicht nur auf die Täter, sondern findest dich sogar in Originalsituationen wieder, die du schon als Kind erlebt hast und die dich damals bereits verletzt haben. In solchen Momenten sich nicht getriggert zu fühlen, ist also die absolute Königsdisziplin. Oft verhalten wir uns in solchen Situationen dann auch nicht wie die erwachsenen, reflektierten Menschen, die wir mittlerweile sind, sondern wieder genauso, wie wir uns auch als Kind oder Jugendliche verhalten haben. Deswegen meinte ich zu Beginn der Folge auch, ich glaube sogar, der reflektierteste und erleuchteteste Mönch hätte hier seine Probleme. In jedem von uns steckt das große Bedürfnis, geliebt, gemocht und anerkannt zu werden, besonders von den Menschen, die unsere erste große Liebe waren. Aus diesem Grund nehmen wir nicht nur alles, was unsere Eltern tun und sagen, sehr persönlich, sondern wir versuchen es ihnen auch immer noch recht zu machen und ihre Erwartungen an uns zu erfüllen. Das führt in den meisten Fällen dazu, dass wir uns selbst und unsere Bedürfnisse bei Zusammentreffen völlig aus den Augen verlieren, weil wir nur damit beschäftigt sind, es unseren Eltern oder auch Großeltern recht zu machen. Das wiederum erhöht unseren Stresspegel ungemein, was auch erklärt, warum sehr viele Menschen in diesen Situationen wieder vermehrt zum Essen greifen, um ihren Stresspegel zu kompensieren. So viel dazu, warum die Begegnung mit unserer Herkunftsfamilie oft nicht einfach wie gewünscht entspannt und harmonisch verläuft, sondern mit sehr viel Stress und unangenehmen Gefühlen einhergeht. Aber was kannst du jetzt tun, wenn du wie die meisten von uns noch nicht die Königsdisziplin erreicht hast? Der erste Schritt beginnt bereits vor dem Zusammentreffen mit deinen Eltern. Und zwar ist es wichtig, dass du deine Erwartungen reflektierst, sowohl die an deine Eltern oder Großeltern als auch die an dich selbst. Schauen wir uns erstmal die Erwartungshaltung deiner Herkunftsfamilie gegenüber an. Obwohl wir unsere Eltern gut genug kennen und wissen, wie sie sich in vielen Situationen, seit wir denken können, verhalten, schlummert in jedem von uns trotzdem immer noch die Hoffnung, dass es diesmal anders sein könnte. Überraschung? In 90% der Fälle wird dieser Fall nicht eintreten. Wie gesagt, das würde voraussetzen, dass sich deine Eltern selbst intensiv mit sich auseinandersetzen. Ob sie das tun, liegt nicht in deiner Hand. Du weißt selbst, wie schwer es ist, die eigenen Schattenseiten anzuschauen und dafür muss man einfach bereit sein. Das kann kein Mensch der Welt erzwingen, nicht mal oder erst recht nicht das eigene Kind. Wenn deine Eltern nicht bereit sind, an sich zu arbeiten, sind dir die Hände gebunden und du musst akzeptieren, dass die Dinge wieder so verlaufen werden, wie sie immer verlaufen. Alles andere würde bedeuten, dass du dich mit der Realität streitest. Das wäre in etwa so, wie wenn du einer Katze beibringen wolltest, zu bellen. It's not gonna happen. Deswegen ist es wichtig, deine Erwartungen der Realität anzupassen. Ansonsten bist du zusätzlich zu dem ganzen Stress auch noch enttäuscht. Diesem unangenehmen Gefühl kannst du zumindest vorbeugen, indem du deine Erwartungshaltung realistisch gestaltest. Viele von uns hoffen insgeheim nicht nur darauf, dass die Eltern ihr Verhalten uns gegenüber ändern, sondern hoffen insgeheim auch seit Jahren auf eine Entschuldigung. Einen Fehler zuzugeben und sich dafür zu entschuldigen, setzt jedoch voraus, dass die Person den Fehler zunächst selbst erkennt. Es verlangt sehr viel Mut und Stärke, sich als Eltern einzugestehen, für die Prägung des eigenen Kindes mit bzw. hauptverantwortlich zu sein. Niemand möchte freiwillig zum Leid eines anderen Menschen beitragen, schon gar nicht zum Leid des eigenen Kindes. Wenn du selbst Mutter oder Vater bist, dann weißt du, wovon ich spreche. Viele Eltern sind selbst so in ihren Schutzstrategien gefangen, dass sie blind für das sind, was sie falsch gemacht haben. Um sich überhaupt für deinen Schmerz öffnen zu können, müssten sie selbst den Weg der Heilung einschlagen. Und das kann, wie gesagt, nur freiwillig aus eigenem Antrieb geschehen, wie du aus eigener Erfahrung gut weißt. Auch hier müssen wir akzeptieren, dass wir manche Entschuldigungen vielleicht niemals bekommen werden. Egal wie sehr du versuchst zu erklären, wie sehr und warum dich ihr Verhalten verletzt hat oder immer noch verletzt. Egal welche Worte du nutzt, egal in welcher Sprache du sprichst, du wirst diese Entschuldigung vielleicht niemals bekommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass du keine Entschuldigung verdient hast. Das bedeutet nur, dass deine Eltern selbst nicht oder, wenn du Glück hast, noch nicht bereit sind, diese zuzugeben. Auch hier solltest du deine Erwartungshaltung der Realität anpassen, um Enttäuschungen vorzubeugen. Jetzt schauen wir uns die Erwartungshaltung dir selbst gegenüber an. Sehr wahrscheinlich willst du es an Weihnachten nicht nur deiner Herkunftsfamilie recht machen und ihre Erwartungen an dich erfüllen, sondern zusätzlich auch noch die perfekte Mutter oder die perfekte Ehefrau sein. Lass mich dir dazu eins sagen. Mission impossible. Egal was du tust oder nicht tust, sagst oder nicht sagst, kochst oder nicht kochst, einkaufst oder nicht einkaufst, schenkst oder nicht schenkst, du wirst es nicht allen recht machen können. Das ist unmöglich. Du bist nicht der Weihnachtsmann, sondern ein Mensch und du kannst nicht allen alle Wünsche erfüllen. Dir das, bevor der ganze Trubel losgeht, bewusst zu machen und auch hier eine realistische Erwartungshaltung an dich selbst zu stellen, kann dir sehr viel Druck und Stress nehmen. Und das führt mich auch zum nächsten Schritt. Setze Prioritäten. Wenn du es überhaupt anderen Menschen recht machen musst, dann würde ich, wenn du Kinder hast, deine Kinder in erste Stelle setzen. Alle anderen sind erwachsen und selbst für ihr Glück verantwortlich. Du bist nicht für das Glück deiner Eltern, deines Partners, deiner Freunde verantwortlich. Das sind erwachsene Menschen und es ist ihre Aufgabe, gut für sich selbst zu sorgen. So wie es deine Aufgabe und Verantwortung ist, gut für dich selbst zu sorgen. Und wenn du keine Kinder hast, dann sollte das deine erste Priorität sein. Und eigentlich auch dann, wenn du Kinder hast, denn deine Kinder spüren jedes Gefühl, das du fühlst, 1:1. Du kannst deinen Kindern nichts vormachen. Wir Menschen bestehen wie alles auf der Welt aus Energie. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, schwingen wir auf einer bestimmten Frequenz. Deine Kinder nehmen deine Schwingungen nicht nur wahr, sondern sie übertragen sich auch auf sie. Das heißt, wenn du gestresst, ängstlich, frustriert oder traurig bist, sind es deine Kinder auch. Das zeigt sich auf der Verhaltensebene zwar nicht immer offensichtlich, aber wenn du deine Kinder mal ganz genau beobachtest und achtsam beobachtest, wie sie drauf sind, wenn es dir gut geht und wie sie drauf sind, wenn es dir schlecht geht, dann wirst du dieses Prinzip sehr gut erkennen. Mach dein Wohlergehen also auch deinen Kindern zuliebe zu deiner Priorität. Und das führt mich auch zum nächsten Schritt. Verliere deine Bedürfnisse nicht aus den Augen und lerne gesunde Grenzen zu setzen. Kommuniziere deine Bedürfnisse klar und freundlich. Zum Beispiel könnte das bedeuten, dass du deinen Eltern vorab kommunizierst: Hey, ich freue mich auf unser gemeinsames Essen, aber ich möchte diesmal nicht über bestimmte Themen sprechen, wie mein Gewicht oder meine Arbeit. So gibst du klar zu verstehen, was du brauchst, ohne jemanden zu verletzen. Halten sich deine Eltern dann nicht an deine Vereinbarung, ist es auch wichtig, dann für dich selbst einzustehen und darauf hinzuweisen, was ihr vereinbart habt. Ein weiterer Schritt, um klare Grenzen zu setzen, ist dir auch zu erlauben, Nein zu sagen. Nein ist ein vollständiger Satz. Wenn überhaupt, kannst du ihn noch mit einem Danke verlängern. Nein, danke, ich möchte keinen Nachschlag. Nein, danke, ich möchte heute nicht zusätzlich Tante Carla besuchen. Nein, ich habe keine Kapazität, um noch dies und das zu besorgen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, deine Kämpfe selbst zu wählen. Mach dir bewusst, dass du nicht auf jeden Kommentar reagieren oder jede Meinung kommentieren musst. Überlege dir gut, wo es wichtig ist, eine Grenze zu setzen und wo es für deinen Seelenfrieden besser sein könnte, einfach zu schweigen. Außerdem, und das bezieht sich wieder auf Schritt 1, deine Erwartungshaltung, erwarte keine Zustimmung für deine Grenzen. Es ist normal, dass nicht alle in der Familie deine Grenzen sofort akzeptieren oder nachvollziehen können. Bleibe freundlich, aber konsequent. Mit der Zeit lernen die anderen, deine Bedürfnisse zu respektieren, auch wenn es zunächst ungewohnt sein mag. Manchmal kann es auch hilfreich sein, eine zeitliche Grenze für ein Treffen zu setzen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass ein Treffen mit deiner Familie nach ein paar Stunden anstrengend wird, plane im Voraus, wann du gehen wirst und kommuniziere auch das freundlich. Ich freue mich, bei euch zu sein, aber ich werde heute nur bis zum Nachmittag bleiben, zum Beispiel. Und die wahrscheinlich schwerste, aber in manchen Fällen wichtige und notwendige Grenze könnte auch sein, zu sagen, dass du Weihnachten dieses Jahr, wenn du eigene Kinder hast, im kleinen Kreis mit deiner eigenen Familie feiern möchtest. Oder wenn du keine Kinder hast, dir die Freiheit zu nehmen und deinen Eltern mitzuteilen, dass du Weihnachten dieses Jahr lieber alleine oder mit Freunden verbringen möchtest. Wenn du überhaupt keine Lust hast, dich an Weihnachten mit all diesen Themen auseinanderzusetzen oder weißt, dass dich die Treffen mit deinen Eltern wochenlang aus der Bahn werfen würden, ist es wichtig, auch hier auf deine Bedürfnisse zu hören und dich selbst zur Priorität zu machen. Auch wenn das bedeuten sollte, dass die Kinder Weihnachten ohne Oma und Opa feiern. Dafür feiern sie mit einer entspannten und glücklichen Mutter. Und glaub mir, das bedeutet ihnen weitaus mehr. Und es gibt für alles auch immer Kompromisse, zum Beispiel, dass die Kinder Oma und Opa an einem anderen der Feiertage ohne dein Dabeisein zum Beispiel besuchen könnten. Und der letzte Schritt für heute ist, wenn es zu einem Treffen kommt, Selbstfürsorge vor, während und nach dem Treffen. Vor dem Treffen solltest du gut für dich sorgen, plane bewusst Zeit für Aktivitäten ein, die dir gut tun und dich stärken, umgib dich mit Menschen, die dich stärken und die dir das Gefühl geben, dass du gut bist, genauso wie du bist. bereite dich, wie gesagt, auf die Treffen vor, indem du deine Erwartungshaltung angleichst und dir überlegst, welche Grenzen du setzen möchtest. Während dem Treffen ist es wichtig, auch Rückzugszeiten einzuplanen. Besonders bei längeren Treffen ist es hilfreich, bewusste Pausen einzuplanen. Gönn dir doch zwischendurch mal einen Moment für dich, sei es bei einem kleinen Spaziergang oder ein paar ruhigen Minuten allein im Zimmer. Diese kleinen Auszeiten, die geben dir die Gelegenheit, tief durchzuatmen und Kraft zu tanken und dich neu zu zentrieren, bevor du wieder in das Familiengeschehen eintauchst. Und auch nach dem Treffen, lass das Treffen erstmal in Ruhe ausklingen und gönn dir Zeit, um alles zu verarbeiten. Plane etwas Erholsames ein, sei es eine ruhige Zeit für dich, ein entspanntes Abendessen oder ein Treffen mit Menschen, bei denen du dich wirklich wohlfühlst. Diese Form der Nachsorge, die ist ganz wichtig, um ja deine Spannungen loszulassen, um wieder in deinen eigenen entspannten Rhythmus zu finden. Genau, und that was it. Ich fasse dann nochmal wie gewohnt zusammen. Im ersten Teil habe ich dir 4 Schritte mitgegeben, wie du mit den kulinarischen Versuchungen umgehen kannst, damit du die Weihnachtszeit auch ohne eine Zunahme überstehst. Der erste Schritt war, dir bewusst zu machen, dass du auf nichts verzichten musst, sondern wenn dann, willst. Denk an Karin Kuschicks Spruch, wollen ist wie müssen, nur freiwillig. Der zweite Schritt war, befreie dich von Schwarz-Weiß-Denken. Plane dir bewusst ein paar Leckereien mit ein, anstatt dem Alles-oder-Nichts-Prinzip zu verfallen. Und Schritt 3 war dann, das Essen auch wirklich bewusst zu genießen, ohne schlechtes Gewissen, voller Dankbarkeit. Und der letzte Schritt, Schritt 4, der gleichzeitig auch die Überleitung zum Umgang mit emotionalen Triggern ausgelöst durch deine Familie war, hieß, übe dich in Abgrenzung, wenn es ums Essen geht. Bereite dich mit ein paar schlagfertigen Antwortstrategien gut vor. Und im zweiten Teil habe ich mit dir dann nochmal 4 Schritte geteilt, die dir helfen sollen, mit den emotionalen Herausforderungen, die die Weihnachtszeit oder die intensive Zeit mit unserer Herkunftsfamilie mit sich bringen. Schritt 1 war und beginnt bereits vor dem Zusammentreffen mit den Eltern. Und zwar ist es wichtig, dass du deine Erwartungshaltung reflektierst. Sowohl die Erwartungshaltung an deine Eltern oder Großeltern, als auch die an dich selbst. Der zweite Schritt war dann, Prioritäten zu setzen und am besten dich selbst zur Priorität zu machen. Schritt 3 war, gesunde Grenzen zu setzen. Und der letzte Schritt war, Selbstfürsorge vor, während und nach dem Treffen. Ja, das waren also meine Impulse und Strategien, die dir hoffentlich helfen werden, sowohl mit den kulinarischen Versuchungen als auch mit den emotionalen Herausforderungen innerhalb der Familie, die die Weihnachtszeit mit sich bringt, umzugehen. Ein Punkt, den wir heute nicht behandelt haben, den ich abschließend aber auch noch gerne kurz ansprechen möchte, ist der Umgang mit Einsamkeit in der Weihnachtszeit. Viele Menschen haben entweder keine eigene Familie oder auch keine Eltern mehr oder keinen Kontakt zu ihren Eltern und fühlen sich durch das vermeintliche Glück der anderen Menschen getriggert. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann konnte dir diese Folge hoffentlich auch aufzeigen, dass auch das Zusammensein mit der eigenen Familie nicht immer nur Glücksgefühle mit sich bringt und nicht alles Gold ist, was glänzt. Dein Glück ist nicht von deiner Familie abhängig. Such dir Menschen, mit denen du gerne zusammen bist und verbring die Weihnachtstage entweder mit diesen. Ich sage immer, Freunde sind unsere Wahlfamilie und oft sind solche Feiern um einiges entspannter, als die Familien zusammentreffen. Oder genieß die Zeit auch allein mit dir. Gönn dir etwas Besonderes, behandle dich gut und tu Dinge, die dir gut tun. Auch ich gehöre zu den Menschen, die Weihnachten nicht im Kreise der Familien feiern. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich an Weihnachten dieses Jahr mache. Aber ich weiß, egal was ich mache, ich werde es mir schön machen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Merry Christmas und liebe Grüße aus Bali. Und wie gesagt, ich habe auch noch ein Weihnachtsgeschenk für euch, und zwar den Wunder-Workshop, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Der Workshop ist live und findet am 29.12. um 10 Uhr statt und ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist. Die kostenfreie Anmeldung findest du über den Link in den Shownotes oder auf shinecoaching.de oder auch über den Link in der Bio bei Instagram. Und bei Instagram findest du mich unter julia_shinecoaching. Und wie gesagt, es lohnt sich sehr, jetzt bei Instagram auch vorbeizuschauen, weil meine Story dein mentales Fitnessstudio ist, in dem ich jeden Tag Affirmationen zum Aufstehen und zum Einschlafen mit dir teile und dir auch jeden Tag einen Denkanstoß gebe und eine Frage zur Selbstreflexion. Deswegen schau unbedingt gerne sowieso bei Instagram vorbei. Genau. Ja, dann würde ich sagen, genug gequatscht für heute. Jetzt wünsche ich dir jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Mach's gut, bis bald, deine Julia.